Ja, also wir gehen jetzt wieder in mehr einen klinischen Bereich. Die Rhinochirurgie muss sich natürlich an den konservativen und medikamentösen Therapien messen. Relativ einfach ist die Therapieentscheidung bei Raumforderungen, die wir bereits im ersten Vortrag erwähnt wurden. Einerseits zur Resektion der Tumoren, andererseits auch, um eine Diagnose zu stellen, weil häufig ist es speziell bei den semimalignen Tumoren nicht sinnvoll bzw. nicht aussagekräftig, eine Probeexzision durchzuführen. Das betrifft zum Beispiel das invertierte Papillom, wo häufig falsch negative oder auch falsch positive Ergebnisse herauskommen. Allerdings muss man in der Praxis, das betrifft jetzt auch natürlich die niedergelassenen Ärzte, zuerst einmal an eine Raumforderung denken. Manchmal sieht man sie in der Endoskopie, manchmal ist das nicht so eindeutig. Hier ein Fall aus der Praxis, ein 12-jähriger Bub mit einem Dreivierteljahr lang rezidivierender Epistaxis, linksseitig mehr hinten als vorne, behinderte Nasenatmung, ist mehrfach in einer HNO-Ambulanz vorgestellt worden. Die Schule hat ihn immer wieder nach Hause geschickt, weil er so stark geblutet hat. Es ist daran gedacht worden, eine Adenotomie durchzuführen. Die Eltern waren verunsichert und haben dann eine zweite Meinung durchgeführt. Da wurde dann ein Tumor gesehen und ein MR durchgeführt. In dem ist der Verdacht auf ein Angiofibrom gestellt worden, auch passend von der Region. Diese Tumoren gehen vom Regionsforamen Sphenopalatinum aus. Es wurde aufgrund des Blutungsrisikos keine PE durchgeführt und in der Bordbesprechung, die normalerweise gut funktioniert, manchmal mit technischen Problemen, eine endoskopische Resektion, da der Sinus cavernosus nicht durchbrochen war, indiziert. Diese wurde dann auch durchgeführt nach vorheriger Embolisation mit einem kolloidalen Stoff, dem Onyx, der nicht nur anders als die Coils, nicht nur die zuführenden Gefäße, sondern auch die Endstrombahn verödet, wie man hier an diesen Gefäßen sieht. Wie in der Literatur berichtet, wird der Canalis vidianus reduziert, womit die Rezidivrate deutlich gesenkt wird. Ein weiterer Fall eines Patienten, ein Beispiel, ein 26-jähriger Kollege von uns mit bei einem Wohnungsumbau mit Holzarbeit aufgetretener behinderter Nasenatmung seit 2 Monaten, sonst keinerlei Beschwerden, ist dann gesehen worden. Endoskopisch hat man den Tumor auch gesehen und radiologisch hat sich dann diese Raumforderung gezeigt. Im MR wurde eine vaskularisierte Raumforderung suspiziert, im CT eher ein ossifizierendes Fibrom. Auch hier haben wir uns entschlossen, das endoskopisch zu operieren. Die heikle Stelle in diesem Bereich, bei dieser Situation, war die Arteria etmoidalis anterior, aber mit ein bisschen Tachykardie auf Seiten, in dem Fall der Chirurgin, ist es auch dort ganz gut weggekommen. Die histologische Diagnose war nach einem Konzil mehrerer erfahrener Pathologen eine fibröse Dysplasie. Relativ weniger deutlich ist die Indikationsstellung bei der entzündlichen Chirurgie und natürlich auch bei der funktionellen Chirurgie, bei der Quality of Life Chirurgie. Heutzutage wird in der Medizin ja gefordert, dass nach den Kriterien der Evidence-Based Medicine vorgegangen wird. Daher möchte ich ganz kurz in Erinnerung rufen, die Evidenzklassen. Für einen Level 1 sind kontrollierte, randomisierte Studien erforderlich, aber auch eine Expertenmeinung hat einen Evidenzgrad, allerdings einen deutlich niedrigeren, nämlich einen Level 5. Für die Sinusitis sind die Expertenmeinungen und Meta-Analysen zusammengefasst im europäischen Positionspapier, das online auch gratis verfügbar ist. Hier ein Flowchart für die akute Rhinosinusitis, die natürlich in erster Linie eine Domäne der niedergelassenen Ärzte ist. Diese lila Box hier wäre die Schnittstelle zum stationären Bereich. Das betrifft also in erster Linie die Komplikationen. Das ist dann die Situation, wo man an ein Krankenhaus zuweisen sollte. Zum Beispiel die orbitalen Komplikationen und natürlich auch die endokraniellen Komplikationen. In diesem Fall wird dann meistens eine Chirurgie notwendig sein. Der Verlauf und die Entstehung einer Komplikation ist nicht ausschließlich aufgrund der Immunsituation eines Patienten oder der Aggressivität eines Keimes begründet, sondern zum Teil auch auf besonderen anatomischen Varianten, die nicht unbedingt pathologisch sein müssen primär. Hier zum Beispiel ein rezenter Fall mit einer extrem pneumatisierten Schädelbasis, sowohl das Schläfenbein als auch das Keilbein ist ausgeprägt pneumatisiert, was dazu führt, dass der Nervus opticus mehr oder weniger frei durch die Keilbeinhöhle durchverläuft und eine Sinusitis sphenoidalis in diesem Fall relativ rasch zu einer Visusverminderung geführt hat. Dieses Beispiel zeigt auch, wie wichtig es sich die präoperativen CT-Bilder genau anzusehen, und das ist ein guter Fall für eine navigationsgestützte Operation. Und eine Eröffnung der Keilbeinhöhle hat in diesem Fall rasch zu einer Verbesserung der Beschwerden und des Visus geführt. Bei einem subperiostalen Abszess ist eine endoskopische Ausräumung nicht mehr ausreichend, sondern hier muss meistens ein kombinierter Zugang gewählt werden, aber auch mit sehr guten Ergebnissen. Wie ist jetzt die Situation bei der chronischen Rhinosinusitis? Es ist unbestritten, dass die Therapie der chronischen Sinusitis, die chirurgische Therapie der chronischen Sinusitis, heutzutage eine endoskopisch funktionelle Chirurgie darstellt. Insgesamt ist die Evaluation von chirurgischen Eingriffen mit anderen Problemen behaftet als die Medikamentenstudien. Einerseits kann man kaum ethisch vertreten, Placebo-Eingriffe durchzuführen. Es ist die Standardisierung der Therapie natürlich viel schwieriger, speziell auch in der funktionellen Chirurgie gibt es viele Variationen und auch persönliche Abänderungen von Eingriffen. Die Endpunktdefinition ist oft viel schwieriger, und was meiner Meinung nach auch ein großer Punkt auch in der Onkologie ist, ist die Finanzierung von rein chirurgischen Armen ist oft gar nicht so einfach. Daher ist in der Rhinochirurgie der Evidenzlevel natürlich deutlich niedriger als bei vielen Medikamentenstudien. Das Positionspapier und auch die Meta-Analysen, was sagen die zur Indikation, zur FES? Es heißt, wenn die maximale konservative Therapie ausgeschöpft ist oder wenn der Patient will, ist sie indiziert. Es ist aber die maximale konservative Therapie nicht ganz klar definiert. Einen hohen Empfehlungsgrad haben jedenfalls die topischen Steroide. Die systemischen Steroide eigentlich nur bei der chronischen Rhinosinusitis mit Polypen. Bei der chronischen Rhinosinusitis ohne Polypen haben sie einen deutlich niedrigen Empfehlungsgrad. Jedenfalls belegt ist der Effekt bei der postoperativen Therapie, also postoperativ sollten topische Steroide jedenfalls angewendet werden, auch die oralen Steroide kurzzeitig sind günstig. Prinzipiell ist die FES eine sichere und schonende Methode, aber es gibt natürlich Risiken, auch das ist heute schon erwähnt worden. Das Risiko eines Schädelbasisdefektes wird ungefähr 1 in 5.000 angegeben. Wenn so etwas passiert, ist das Meningitis-Risiko ca. 10% im Jahr, also eigentlich geringer, als man vielleicht vermuten möchte. Hier ein Beispiel eines Patienten, wo nach 7 Jahren dieser Befund in der Bildgebung aufgefallen ist. Er hatte immer wieder klare Rhinorrhoe einseitig, und das ist dann bei uns nach Applikation von Fluorescein mit Faszialater und Tachosil erfolgreich gedeckt worden. Also wir können diesen Eingriff auch gerne anbieten, wenn Sie so einen Fall einmal haben. Interessanterweise ist bei der Chirurgie der behinderten Nasenatmung die Nasenmuschelchirurgie am besten evaluiert. Es scheint so zu sein, dass die submuköse Resektion mit Lateralfrakturierung anderen Methoden im Langzeitevaluation überlegen ist. Also das ist die Situation, wo quasi die Schleimhaut eingeschnitten wird, das laterale Blatt präpariert wird, der Muschelkopf resiziert wird, beziehungsweise ein Teil des Knochens und dann nach lateral positioniert wird. Auch für die Septumchirurgie gibt es in Meta-Analysen Hinweise auf positive Effekte. Die Septumchirurgie ist ja einer der häufigsten Eingriffe im HNO-Bereich. Allerdings sind die objektiven Messwerte, also Rhinomanometrie und so weiter, mit der subjektiven Nasenatmungsbehinderung nicht immer korreliert. Wesentlich schwieriger wird die Evaluation auch bei der Septorhinoplastik, die natürlich ein komplexer Kombinationseingriff ist mit vielen unterschiedlichen und individuellen Techniken. Da haben in erster Linie die Medikamentenstudien einen hohen Evidenzlevel. Es ist zum Beispiel gezeigt, dass die perioperative Cortisongabe und Antibiose einen positiven Effekt auf das Outcome hat. Es sind natürlich nicht alle Septumplastiken gehen nach der Methode von Kottl vor, sondern es gibt hier mannigfaltige Methoden und Fragestellungen, auch mit unterschiedlichen Kombinationen. Hier zeige ich ein Beispiel einer Patientin bei einem kindlichen Nasentrauma, wo das kaudale Septum komplett fehlt, eine schwierige Situation mit einer Sattelbreitnase und einer kaum definierten Nasenspitze, die ich mit einem Back-to-Back-Graft etwas modifiziert aus Carum-Coniche-Knorpel rekonstruiert habe und die Nase quasi aufgebaut habe, auch den Nasenrücken. Auch sehr häufig diskutierte Themen in der Rhinochirurgie, zum Beispiel die Frage des Zugangs, ob ein offener oder geschlossener Zugang verwendet werden soll, ist kaum mit Daten von hohen Evidenzlage belegt. Am ehesten noch gilt das für den, am ehesten sind noch Untersuchungen vorhanden für die Spaltchirurgie oder zum Beispiel auch die Frage, ob die Höckerreduktion sequenziell oder en bloc erfolgen soll, ob das was bessere Ergebnisse hat, ist nicht schlüssig belegt. Es gibt daher Raum für individuelle Entscheidungen, wenn Sie so wollen, für künstlerische Freiheit und natürlich Raum für weitere Untersuchungen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einige interessante Aspekte zu diesem Thema darlegen und bin hier mit am Ende meiner Ausführungen. Vielen Dank.